Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jasser und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 29. Januar 2021, gleich dem 10. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie einen Nachrichtenbericht. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif rät Biden-Team vom Wunschdenken in Bezug auf Atomabkommen ab. USA stellen bald Sonderbeauftragten für Iran vor. JCPOA auf der Tagesordnung von Borrells Besuch in Moskau nächste Woche. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif rät Biden-Team von Wunschdenken in Bezug auf Atomabkommen ab. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat der neuen US-Regierung von Wunschdenken in Bezug auf das iranische Atomabkommen abgeraten und erklärt, es sei nur vernünftig zu erwarten, dass die Partei, die das Abkommen verlassen hat, zu ihm zurückkehrt. Die Träume der Mitglieder der neuen US-Regierung, die Iran auffordern, zum Atomabkommen zurückzukehren, sind weder rational noch werden sie jemals wahr, sagte Zarif am Freitag. Er machte die Bemerkungen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Istanbul mit Bezug auf die Bemerkungen des neuen US-Außenministers Antony Blinken am Mittwoch, der behauptete, die USA würden erst dann zum Atomabkommen zurückkehren, wenn Teheran seinen nuklearen Verpflichtungen nachkommt. Als Antwort darauf wies Zarif auf den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen hin und stellte fest, dass die USA beschlossen haben, nicht nur vom Abkommen zurückzutreten, sondern auch Sanktionen und Druck gegen diejenigen zu verhängen, die an dem Abkommen festhielten, was ein klares Beispiel für Gesetzlosigkeit ist. Zarif fügte hinzu, das Atomabkommen ist in einem Rahmen des gegenseitigen Misstrauens geschrieben worden. Daher wurden Mechanismen ins Auge gefasst, wonach die andere Partei ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung aussetzen kann, wenn eine Partei die Vereinbarung nicht einhält. Zarif verurteilte ferner eine US-Entscheidung vom letzten Monat, Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs des russischen Luftverteidigungssystems S-400 zu verhängen. Leider haben sich die USA an der Verhängung von Sanktionen gewöhnt, fügte Zarif hinzu, berichtete Türkeis staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. An anderer Stelle in seinen Ausführungen begrüßte Zarif die Beziehungen zur Türkei und stellte fest, dass sich die Beziehungen vertiefen werden, wenn die USA vernünftigere Einstellungen einnehmen. Çavuşoğlu sagte seinerseits, die Türkei habe das Atomabkommen immer unterstützt und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die beiden Regierungen zum Atomabkommen zurückkehrt und die Sanktionen gegen Iran aufhebt. USA stellen bald Sonderbeauftragten für Iran vor. Die neue US-Regierung wird wahrscheinlich bald einen neuen Sondergesandten für Iran ernennen. Laut Nachrichtenquellen war absichtlich Joe Biden, Robert Malley zum Sondergesandten der US-Regierung für Iran zu ernennen. Robert Malley, der während der Präsidentschaft des ehemaligen Präsidenten Barack Obama als Koordinator für Westasien und Südafrika im US-Sicherheitsrat diente, ist jetzt Präsident der International Crisis Group. Die Rückkehr zum Atomabkommen mit Iran war eines der Wahlversprechen von Joe Biden. Die Vereinigten Staaten zogen sich 2018 einseitig aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran zurück und die Versprechen der Europäer, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten, wurden nicht erfüllt. JCPOA auf der Tagesordnung von Borrells Besuch in Moskau nächste Woche. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell reist nächste Woche nach Moskau, um über das Atomabkommen JCPOA zu diskutieren. Laut der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA teilte dazu die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa mit, Borrell und der russische Außenminister Sergei Lavrov würden die Aussichten für die Umsetzung des Atomabkommens zur Lösung der Situation in Bezug auf das iranische Atomprogramm, die Stabilisierung der Region Bergkarabach, Sicherheitsfragen in Europa sowie andere Fragen, die für beide Seiten vom Interesse sind, erörtern. Die Reise ist für den 5. Februar geplant. Premierminister Qasemi: Sicherheitskräfte töten selbsternannten IS-Führer im Irak. Der irakische Premierminister und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Mustafa al-Qasemi, sagte, die Sicherheitskräfte des Landes hätten es bei einer Operation geschafft, ein hochkarätiges Mitglied der Takfiri-Terroristengruppe IS zu eliminieren. Qasemi schrieb in einem auf seiner offiziellen Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag, Abu Yasser al-Isawi, der selbsternannte Führer der Terrorgruppe im Irak, und ihr stellvertretender Kalif sei getötet worden. Er gab jedoch keine Auskunft darüber, wann und wo der Top-Terrorist eliminiert worden war. Wir haben unser Versprechen erfüllt. Ich habe mein Wort gegeben, die IS-Terroristen zu verfolgen. Wir haben ihnen eine donnernde Antwort gegeben, twitterte der irakische Premierminister. Er fügte hinzu, unsere heldenhaften Streitkräfte haben den IS-Kommandeur Abu Yasser al-Isawi im Rahmen einer von Geheimdiensten geführten Operation eliminiert. Es lebe der Irak und seine patriotischen Streitkräfte. Der Irak erklärte im Dezember 2017 nach einer dreijährigen Militärkampagne zur Terrorismusbekämpfung den Sieg über den IS. Die Überreste des Terroroutfits führen jedoch weiterhin sporadische Angriffe im ganzen Irak durch und versuchen, eine neue Ära der Gewalt auszulösen. Der IS hat seine Terroranschläge im Irak seit Januar 2020 verstärkt, als die Vereinigten Staaten den iranischen Oberbefehlshaber für Terrorismusbekämpfung, Generalleutnant Qasem Soleimani, und Abu Mahdi al-Muhandis, den stellvertretenden Leiter der Volksmobilisierungseinheiten, PMF, zusammen mit ihren Begleitern bei einem Drohnenangriff, der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump genehmigt wurde, in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad ermordeten. Bei seinem jüngsten Angriff übernahm der IS die Verantwortung für eine seltene Doppelexplosion, die am 21. Januar ein belebtes Gebiet im Zentrum von Bagdad erschütterte, mindestens 32 Menschen tötete und 110 weitere verwundete. Jemenitische Familien suchen Gerechtigkeit für 34 Todesfälle bei US-Drohnenangriffen. Zwei jemenitische Familien haben eine Petition gegen die US-Regierung wegen rechtswidriger Tötung von 34 Verwandten, darunter 17 Kinder, bei amerikanischen Angriffen eingereicht. Die jemenitischen Familien verloren zwischen 2013 und 2018 ihre Verwandten und ihr Eigentum bei 6 von amerikanischen Streitkräften durchgeführten Drohnenangriffen und einem Sondereinsatz, sagte die Menschenrechtsgruppe Reprieve, die die Petition im Namen der betroffenen Familien bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission einreichte. Es wird behauptet, dass die 7 fraglichen Angriffe zur rechtswidrigen Tötung von mindestens 48 Menschen, darunter 17 Kinder, und zur schweren Verletzung von mindestens 7 weiteren Personen sowie zur Zerstörung ihres persönlichen Eigentums und ihres Lebensunterhalts geführt haben, hieß es in der Petition, berichtete AFP am Donnerstag. Die Petition zeigte, dass 34 der Getöteten Mitglieder der Familien Al-Amiri und Al-Taisi waren, die die Kommission auffordern, die US-Regierung unter Druck zu setzen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um weiteren Schaden zu stoppen. Das Überprüfen solcher Fälle ist oft ein langer Prozess, der Jahre dauern kann. Der Petition zufolge ereignete sich der erste tödliche Angriff im Dezember 2013 während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, Als ein Konvoi für Hochzeitszüge zum Ziel genommen wurde, bei dem mindestens 12 Menschen ums Leben kamen, darunter 7 Familienmitglieder der Al-Amri und 5 Personen aus der Al-Taisi-Familie. Die restlichen 6 Operationen wurden alle während der Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durchgeführt. Was die Familien von der Kommission erhoffen, ist in erster Linie die Anerkennung des Schadens, der ihnen zugefügt wurde, sagte Jennifer Gibson, Anwältin bei Reprieve, und fügte hinzu, sie hätten mehrmals versucht, Washington zu verpflichten, die Angriffe zu stoppen, und trotzdem haben sie weitergemacht. Saudi-Arabien und einige seiner regionalen Verbündeten haben im März 2015 einen verheerenden Krieg gegen den Jemen gestartet, mit dem Ziel, die Regierung des ehemaligen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi, eines festen Verbündeten Riads, wieder an die Macht zu bringen und die belebte Houthi-Ansarullah-Bewegung zu vernichten. Ministerpräsident der irakischen Kurdenregion bekundet Bereitschaft zur umfassenden Zusammenarbeit der neuen US-Administration. Der Ministerpräsident der irakischen Kurdenregion hat bei einem Treffen mit dem US-Botschafter in Bagdad den Amtsbeginn der neuen Regierung in Washington begrüßt und die Bereitschaft Erbils zu einer umfassenden Kooperation mit dieser Administration bekundet. Das Informationsbüro der irakisch-kurdischen Regionalregierung gab in einer Erklärung bekannt, dass der Premierminister der Region, Masrur Barzani, mit dem US-Botschafter in Bagdad, Matthew Toller, zusammentraf. Während des Treffens, an dem auch der US-Generalkonsul in Erbil, Rob Waller, teilnahm, wurde die Situation im Irak und Möglichkeiten zur Stärkung der Beziehungen zwischen der Region Kurdistan und den Vereinigten Staaten erörtert. In diesem Zusammenhang sagte Barzani, wir sind froh darüber, dass der neue US-Präsident Joe Biden mit der Lage in Irak und in der kurdischen Region vertraut ist. Erbil ist bereit, mit Washington zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren, um die Beziehungen in allen Bereichen zu stärken und auszubauen. Auf dem Treffen wurden auch über die Verhandlungen zwischen der Kurdenregion und der irakischen Zentralregierung, die irakischen Wahlen und die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Koordinierung zur Bekämpfung der terroristischen Bedrohung und ihrer wirtschaftlichen und politischen Folgen gesprochen. Biden war eines der demokratischen Kongressmitglieder, die die US-Invasion im Irak 2003 genehmigten. In einem Artikel aus dem Jahr 2006 in der New York Times skizzierte er einen Plan zur Teilung des Irak auf der Grundlage von Stämmen und Rassen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 0 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sehr geehrte Damen und Herren, der Titel unseres heutigen Nachrichtenberichts lautet: Hohe israelische Militärs kritisieren Kutschawis leere Rhetorik gegen Iran. Hochrangige Militärpersönlichkeiten des israelischen Regimes haben die jüngsten Äußerungen des Generalstabschefs dieses Regimes, Aviv Kochavi, gegen Iran als leer und unangemessen eingestuft. In seinen Ausführungen am Dienstag sagte Kochavi, angesichts der Bemühungen der neuen US-Regierung, Trumps Iran-Politik umzukehren, überarbeite das israelische Militär seine Angriffspläne gegen Iran. Er warnte die beiden Regierungen davor, dem iranischen Atomabkommen von 2015 wieder beizutreten, das von der Trump-Regierung im Mai 2018 gekündigt wurde, und sagte, ein solcher Schritt sei schlecht und nicht das Richtige. Ich habe die Armee angewiesen, zusätzlich zu den bestehenden Plänen eine Reihe von Einsatzplänen vorzubereiten, hatte Kochavi gesagt. Wir kümmern uns um diese Pläne und werden sie im kommenden Jahr weiterentwickeln. Diejenigen, die sich für ihre Durchführung entscheiden, sind natürlich die politischen Führer. Aber diese Pläne müssen auf dem Tisch liegen, sagte der israelische General. Kochavis Äußerungen stießen auf scharfe Kritik, selbst unter den Kritikern des Atomabkommens, das während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Barack Obama erzielt wurde. Amos Gilad, ein ehemaliger Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, sagte, die Androhung von Militäraktionen gegen Iran sei leer und ein solcher Angriff würde ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten niemals stattfinden. Sie denken, sie würden ohne strategische Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten einen Angriff durchführen? Das wird niemals passieren, sagte Gilad am Mittwoch in einem Interview im Radiosender 103 FM. Verstehen Sie, dass dies alles nur Worte sind? Er warnte davor, dass harte Äußerungen, die der Position der neuen amerikanischen Regierung widersprechen, vom Weißen Haus als Trotz angesehen werden könnten und fügte hinzu, so führen sie keine Politik. In seinen Bemerkungen vom Dienstag behauptete Kochavi auch, dass Iran eines Tages eine Atomwaffe gegen Israel einsetzen würde. Chuck Freilich, ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater des israelischen Regimes, kritisierte die Behauptung als Angstmacherei und unnötig. Ich kenne keine ernsthafte Person, die glaubt, dass sie Atomwaffen einsetzen werden. Vielleicht existieren sie, aber ich kenne sie nicht. Aber ich denke, das ist Angstmacherei, nur unnötig und unangemessen, sagte Freilich am Donnerstag der Times of Israel. Freilich spekulierte auch, dass Kochavis Äußerungen darauf abzielten, das Verteidigungsbudget zu erhöhen, um das Militär zu modernisieren. Er wäre nicht der erste Stabschef, der verschiedene Drohungen auslöst, um die Haushaltspumpe in Gang zu setzen, sagte er und fügte hinzu, Kochavi hätte sagen können, Iran ist eine nukleare Gefahr und wir sind nicht davon überzeugt, dass der Deal dies verhindern wird. Er hätte einen anderen Weg finden können, es auszudrücken. Die feindlichen Äußerungen wurden auch von hochrangigen iranischen Funktionsträgern und Kommandeuren bitter angeprangert. In einem Tweet sagte Hossein Dehran, ein Militärberater des Oberhaupts der Islamischen Revolution Ayatollah Khomeini, dass die Israelis es nicht einmal wagen würden, eine Kugel auf Iran abzufeuern und warnte das Regime in Tel Aviv, dass die Doktrin Irans defensiv ist, aber auf schwere Bestrafung der Angreifer basiert. Eilen Sie nicht für ihre Vernichtung. Der Sprecher der iranischen Streitkräfte Abulfazl Shekarchi sagte ebenfalls, die Äußerungen seien nichts weiter als Halluzinationen. Laut Shekarchi würde Israel seine Zerstörung beschleunigen, wenn es einen dummen Schritt gegen die Islamische Republik unternehme. Der Stabschef des iranischen Präsidenten Mahmoud Vaezi betonte ferner, unser Volk und die Menschen in der Region sind mit der Rhetorik der Verantwortlichen des zionistischen Regimes vertraut. Sie reden mehr als zu handeln und verfolgen meistens eine psychologische Kriegsführung. Unabhängig davon sagte der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Majid Tahrawanchi, Israels Drohungen seien ein Versuch, sein eigenes Nukleararsenal und die Tatsache, dass es eine Bedrohung für die regionale Stabilität darstellt, zu vertuschen. Israel setzt seine Lügen und Täuschungen fort und verwendet eine Reihe gefälschter und falscher Informationen, um das iranische Atomprogramm als gefährlich darzustellen, sagte Tahrawanchi und warnte vor einer harten Reaktion gegenüber jeglichen Bedrohungen. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und mit einem Hallo an Sie, verehrte Zuhörer. Begleiten Sie uns bei unserer Iranreise heute wieder durch die Provinz Hormuzgan im Süden Irans. Nach letzter Woche mit dem Besuch auf Kish gehen wir heute weiter auf die Insel Reshm, die größte Insel im Persischen Golf. Sie strahlt im Persischen Golf wie ein Juwel im Wasser. Rishon ist 1500 Quadratkilometer groß. Sie ist die größte Insel im Persischen Golf und etwa 2,5 Mal so groß wie die zweitgrößte Insel im Persischen Golf, Bahrain. Die Insel liegt an der Einfahrt der Straße von Hormuz. Diese Straße ist rund 55 Kilometer breit und gilt als eines der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Entlang von 900 Kilometer Küsten im Süden Irans verbindet sie den Persischen Golf über den See von Oman mit den freien Gewässern. Rishon ist 120 Kilometer lang und zwischen 10 und 35 Kilometer in verschiedenen Stellen breit. Auf der Insel gibt es einige Hügel und von Wind und Wetter abgeschliffene Anhöhen, die nicht über 350 Meter hoch sind. Das Klima auf der Insel ist immer feucht. In manchen Monaten erreicht die Luftfeuchtigkeit 95%, also ein Maximum des Möglichen. Die Pflanzenwelt der Insel besteht aus Sisyphus, Prosopis und Vachelia nilotica Bäumen, die sich in einem Wüstenklima wohlfühlen. Doch die Flora besteht hauptsächlich aus Wäldern, die mit Breitblattbäumen der Mangrovenfamilie bedeckt sind und sich Avicennia marina nennen. Sie sind nach dem bekannten iranischen Wissenschaftler und Gelehrte Abu Ali Sina bzw. Avicenna benannt. Das Waldgebiet befindet sich hauptsächlich im Nordwesten der Insel. Auf 12 bis 15.000 Hektar erstreckt sich die Waldpracht auf der Insel. Dabei handelt es sich um ein internationales Naturschutzgebiet und Lebensraum von zahlreichen Zug- und einheimischen Vögeln und sicheren Ort für die Fortpflanzung sowie Vermehrung von Krabben und anderen Meereslebewesen. Eine Reise in die freie Handelszone Rishon ist ohne Besichtigung der grünen Wälder unvorstellbar. In den Gewässern des Persischen Golfes spiegeln sich im Laufe des Tages die Breitblattbäume, eine Augenweide für die Besucher. Später bei Flut scheint es, dass es diese Wälder überhaupt nicht gibt. ...1989 wurde Rishon zum zweiten freien Hafen Irans erklärt. Im darauf folgenden Jahr nahm das Zollamt der Insel die Arbeit auf. Heute gilt diese Region als sehr belebter und aktiver Umschlagsplatz und Handels- und Industriegebiet im Persischen Golf und dem See von Oman. Nachdem der Hafen auf Rishon in Betrieb genommen wurde, wurde der Handel mit Ländern in der Nachbarschaft und der Regina ausgebaut. Besonders in den letzten Jahren haben große Projekte das Gesicht der Insel stark verändert. Neben der einheimischen Bevölkerung leben auch zahlreiche Einwanderer und Pendler auf der Insel, die ihrem Handel, der Industrie, Bergbau, der Behördenarbeit, in staatlichen Ämtern und Organisationen, Banken und den Behörden der freien Handelszone der Insel sowie anderen Dienstleistungsbereichen der Insel tätig sind. Die Sprache auf der Insel ist wie bei allen anderen Hafenbewohnern an den südlichen Küstenregionen in Iran und anderen Inseln Persisch, die für alle Reisende verständlich ist. Der lokale Dialekt ist überall fast der gleiche. Der Unterschied liegt nur bei den Bewohnern der Städte Rishon und Dargohan, die durch ihre Kontakte mit der Bevölkerung von Minab, Bandar Abbas, Bandar Lenge und anderen benachbarten Häfen einen Bandari-Dialekt sprechen. In den tiefer gelegenen Dörfern auf der Insel beherrschen die Inselbewohner Arabisch und Indisch, da die Kontakte zu den Scheichtümern am Persischen Golf und nach Indien reichen. So sind Sprachelemente aus diesen Sprachen in ihrem Dialekt eingeschlossen. So gesehen ist die einheimische Sprache in Reshm ein Gemisch aus Persisch mit dem Hafendialekt, Indisch, Arabisch und Englisch.
Die natürlichen Einschränkungen auf Reshm verhindern den Ausbau der Landwirtschaft auf der Insel. Der geringe Niederschlag und der Mangel an Süßwasser schränkt die Landwirtschaft erheblich ein. Auf der Insel kann teilweise auch Viehzucht betrieben werden, was eher auf traditioneller Weise geschieht. Der Schiffbau findet sich in Form von Kutterbau wieder. Es ist eines der ältesten Industriezweige auf der Insel und den südlichen Küstengebieten Irans. Sie wird seit Jahrhunderten betrieben, immer noch mit herkömmlichen Mitteln und Methoden. Um die Insel besser kennenzulernen, befassen wir uns mit den historischen Werken, Erholungsorten und Sehenswürdigkeiten der Insel. Auf der Insel treffen wir auf zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten. Die Natur ist so schön und unberührt, darin treffen wir auf historische und archäologische Denkmäler. Diese Werke, die Ruinen, Wasserreservoirs, Dämme und Tempel demonstrieren, wie die Insel unter den Sassaniden in der vorislamischen Zeit wohlhabend und in voller Blüte stand. In den letzten Jahrhunderten begann man auf dem Aufbau der Insel nach der Vertreibung der Portugiesen. Mit der Besatzung der Insel durch die Engländer fand auch dieser Aufbau ein Ende. Zu den historischen Werken und natürlichen Sehenswürdigkeiten zählen die Sheikh Barak Moschee, die Großmoschee von Reshm, die Portugiesen-Zitadelle auf Reshm und Lafad, die Palmenhaine und grünen Gärten in Torreal und Deristan sowie in anderen Teilen der Insel und der schöne Strand der Insel. Die Zitadelle der Portugiesen ist ein vielbesuchter Ort von Reshm. Sie liegt im nördlichen Ende der Insel an der Küste zum Persischen Golf. Der portugiesische Seefahrer Alfonso de Albuquerque ordnete 1507 den Bau der Zitadelle an. Albuquerque besetzte die Insel an der Einfahrt zum Persischen Golf und beherrschte so den Seeweg zwischen Indien und Europa. Die Herrschaft der Portugiesen dauerte 110 Jahre. In dieser Zeit bauten sie Festungen und Zitadellen. Zu ihnen gehören die Zitadellen von Hormuz, Reshm und Larak. Die Zitadelle von Reshm ist 2000 Quadratmeter groß. Zum Bau sind vor allem Kalkstein und Gips mit Mörtel hergestellt in der Region verwendet worden. In einem Jahrhundert wurde die Festung immer wieder verstärkt. In den vier Ecken der Zitadelle befinden sich vier Wachtürme, auf denen die Kanon und Mangonele bzw. Katapulte stationiert waren. Ursprünglich diente die Festung als großes Lager, unter anderem auch für Munition und Waffen. In Notzeiten unterstützte man hier aus anderen Festungen. Diese Zitadelle diente den Portugiesen als Rückzugs- und Unterstützungsquartier für die Zitadelle von Hormuz. 1623 wurde diese von anderen Zitadellen im Persischen Golf von einem iranischen Kriegsherrn der Safaviden erobert. Heute beherrscht Iran die Seestraße von Hormuz als eines der strategisch wichtigsten Seestraßen der Welt. Wir hoffen, dass unsere Reise heute Ihr Interesse für weitere Fortsetzungen angeregt hat. Also, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Ey Barodar, auf Deutsch O Bruder.
بگشای برادر تیرگی ها را مپرور آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر دشمنت کین آفریده از دین آفریده او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
Thank you. دیده بگشای برادر، تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، کین از دین آفریده، از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد،
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد. برادر دام دشمن را مگستر، ای برادر ای برادر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Unser heutiger Beitrag, liebe Hörerfreunde, handelt von der religiösen Erziehung von Kindern. Das eigentliche Ziel der Religion besteht darin, gute Menschen heranzuformen und ihre religiösen und ethischen Gefühle zu fördern. Die Eltern sind das erste Vorbild, von dem Kinder moralische und religiöse Werte und Verhaltensregeln übernehmen. Über die Familien werden moralische Werte, religiöse Überzeugungen und gute Sitten von einer Generation auf die nächste übertragen und die Grundlagen für emotionelle und geistige Entfaltung geschaffen. Die Familie besitzt eine große Kapazität für die religiöse Kindererziehung. Psychologen sagen, dass mit dieser religiösen Erziehung bereits in den ersten Lebensjahren begonnen werden muss. Manchmal besitzen Eltern aber nicht die notwendigen Kenntnisse über die kindliche Psyche und begehen Fehler bei ihrer religiösen Erziehung. Die religiöse Erziehung muss liebevoll und mit geeigneten Methoden erfolgen. Nur so kann sie sich positiv auf das Moralempfinden und Verhalten eines Kindes auswirken. Ein wichtiges Erziehungsziel besteht darin, Kindern zu zeigen, wie sie sich selbst beherrschen und wie sie ihr eigenes Verhalten beobachten, beurteilen und verbessern können. Die religiöse Erziehung soll derartig sein, dass sie das Kind zur Gottesanbetung anregt. Das Kind soll spüren, wie wertvoll die Religion im Leben ist. Die Psychologen sagen, durch Hervorrufung der Liebe zur Religion und durch deren Stärkung ergeben sich automatisch erzieherische Auswirkungen auf das Gefühlsleben und Denkstrukturen des Kindes. Die Kunst besteht darin, das Kind auf die Wahrheit des Glaubens neugierig zu machen. Doch darf dem Kind weder etwas aufgezwungen, noch dürfen ihm Dinge über die Religion gesagt werden, die es noch nicht versteht. Dr. Sajjedi, iranischer Pädagoge und Psychologe, sagt, ein Problem bei der religiösen Erziehung in den Familien ist darin zu suchen, dass sich die Eltern mit oberflächlichen, vorübergehenden Maßnahmen begnügen. Dabei ist es für einen Erfolg notwendig, dass die religiöse Erziehung so lange dauert, bis sie in Geist und Seele des Kindes einen Platz eingenommen hat. Diese erfolgreiche Methode besteht in der Formung des Inneren durch die religiösen Lehren. Sie muss im Kind selber beginnen und durch geeignete Lehre und ständige Aufmerksamkeit Früchte tragen. Wenn die Lehren des Islams empfehlen, dass die Pflichten der Religion schon in der Kindheit beachtet werden sollen, so bedeutet dies, dass das Äußere verinnerlicht werden soll. Wenn die religiöse Erziehung nicht beibehalten wird, werden alle Versuche fehlschlagen. Die religiöse Erziehung muss also bis zu einer Phase weiter erfolgen, bis sie im Kind feste Formen angenommen hat. Sajjedi fährt fort, wenn man den Weg der religiösen Lehre und Erziehung beschreitet, ist es, als ob man sich auf einem Weg befindet, der bergauf und bergab geht und schließlich nach vielen Bergen und Tälern auf einen hohen Gipfel führt. Wenn der Mensch also das Vorwärtsstreben auf diesem Weg aufgibt, ist er automatisch zur Rückkehr gezwungen. Die Methode der göttlichen Lehre lautet Ausdauer, Kontinuierlichkeit, Freundlichkeit, Geduld und Verwirklichung. Diese großartigen Menschen haben ihre Botschaften an die Urseele des Menschen gerichtet, denn die göttlichen Lehren sprechen den unversehrten, von Gott mitgegebenen Seelengrund an. Durch Zwang und Drohung ist nicht der geeignete Untergrund für das Bekenntnis zu diesen Wahrheiten zu erreichen, sondern durch Freundschaft, Toleranz und Fortsetzung des Aufrufes.
Dr. Abdulazim Karimi, iranischer Psychologe, sagt, eine weitere Gefahr, welche die religiöse Erziehung behindert, ist unnötige Strenge hinsichtlich des Gottdienens und Überforderung des Kindes. Ein Grund für die empfohlene Milde, die Eltern hinsichtlich Religionsverständnis und Religionspraktizierung anwenden sollen, liegt darin, dass die Kinder ihre Eltern nicht für streng halten, sondern als tolerant erkennen sollen. Das soll nicht heißen, dass man das Kind vollständig sich selbst überlässt, sondern gemeint ist, dass wir unter Beachtung der Ausgewogenheit und der Enthaltung von Über- und Untertreibung wirksame Schritte zur religiösen Erziehung der Kinder unternehmen. Die freundschaftliche und milde Empfehlung zur Erfüllung der religiösen Pflichten wird mit der Zeit dazu führen, dass die Kinder sich an religiöse Handlungen gewöhnen und sie gerne durchführen. Erfolgreiche Eltern schaffen die Möglichkeit für eine Erfüllung der religiösen Pflichten in einer schönen Umgebung und außerdem sind sie darum bemüht, dass ihre Kinder mehr über die Religion erfahren. Auf diese Weise gewöhnen sich die Kinder einige religiösen Pflichten im Einklang mit der Formung religiöser Gefühle und Übermittlung religiösen Bewusstseins an. Überhaupt hilft die Gewöhnung an eine Pflicht dabei, alles, was die Bereitschaft zu der Erfüllung dieser Pflicht behindert, zu überwinden. Ein sehr wichtiger Punkt ist der, dass Erzieher und die Eltern selber die religiösen Pflichten erfüllen. Wenn sie als Beispiel tatkräftig vorangehen, so wirkt sich das enorm auf die Pflichterfüllung durch die Kinder aus. Psychologen bezeichnen das Lernen durch Beobachtung als die beste Methode zur Erziehung von Kindern. Imam Sadir, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Mein Vater, Imam Borir, Friede sei mit ihm, war sehr oft Gottes eingedenk. Wenn ich neben ihm ging, hörte ich, wie er Gottes gedachte. Fast immer habe ich ihn in diesem Zustand erlebt. Selbst wenn er zu den Menschen sprach, konnte ihn das nicht davon abbringen, an Gott zu denken. Vor dem Sonnenaufgang rief er uns herbei. Jeder, der im Koran lesen konnte, empfahl er, im Koran zu lesen. Und jeder, der dies nicht vermochte, empfahl er, Gottes eingedenk zu sein. In dieser Überlieferung sind zwei wichtige Punkte enthalten. Erstens, dass Imam Borir als Vater selber tatkräftiges Vorbild für die Aufrechterhaltung des Gottgedenkes war und sein Verhalten mit dem übereinstimmte, was er sagte. Und zweitens, dass man die Kinder nicht sich selbst überlassen soll, sondern aufgrund einer logischen Einräumung des Rechts auf freie Entscheidung und Beachtung ihrer Selbstständigkeit bei geeigneten Gelegenheiten die Voraussetzung für ihr spirituelles Wachstum schafft und mit Hilfe der vorhandenen Mittel und Wege die Freunde und Motivierung zur Hinwendung zu Gott in ihnen stärkt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.